You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten am Donnerstag, den 23. März 2023. Wir blicken heute auf ein Buchprojekt, das sich mit dem Halle-Prozess beschäftigt und das heute Abend im Rahmen der Bildungswochen gegen Rassismus im Literaturhaus Halle vorgestellt wird. Außerdem erinnern wir wie jede Woche an die Todesopfer rechter Gewalt und natürlich gibt es auch wieder Veranstaltungshinweise. Aber erstmal zu den Kurzmeldungen. Los geht's. Am 15. März 2023, dem Internationalen Tag gegen Polizeigewalt, fanden in Thüringen und Sachsen bereits frühmorgens Hausdurchsuchungen durch die Polizei statt. Gegen 16.20 Uhr erschien das Spezialeinsatzkommando auch in einem Haus in der Eichendorfstraße im Leipziger Stadtteil Konnewitz. Insgesamt 5 Wohnungen sollen von der Polizei betreten und durchsucht worden sein. Die Polizei hat sich dabei wohl für besondere Merkmale an Fingern und Händen interessiert. Einer Rechtsanwältin, der während des Polizeieinsatzes erst nach mehrmaligem Insistieren der Zugang zu ihrem Mandanten im Haus gewährt wurde, ist ein Aktenzeichen mitgeteilt worden. Dieses deckt sich mit dem Aktenzeichen eines polizeilichen Ermittlungsverfahrens gegen AntifaschistInnen, die im Februar 2023 in Budapest Neonazis angegriffen haben sollen. Zurück bleiben kaputte Türen, zutiefst verstörte BewohnerInnen, umgeworfene Möbelstücke, kaputte Türen und Ungewissheit über den Anlass dieser Aktion. In der Auseinandersetzung um das politisch motivierte Verändern von Bundeswehrplakaten, auch als Adbusting bekannt, droht den Berliner Ermittlungsbehörden die nächste Niederlage. Nach einer Razzia bei einer Studentin klagte diese gegen die Hausdurchsuchung in Karlsruhe. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht die Beschwerde wohl tatsächlich zur Entscheidung angenommen. Auch die Berliner Staatsanwaltschaft vertritt mittlerweile die Auffassung, dass das Hineinhängen von eigenen Postern in Werbevitrinen nicht strafbar ist. Laut den Dokumentationen der Soli-Gruppe Plakativ wurden in Berlin bereits Verfahren wegen Diebstahl, schwerem Diebstahl, Sachbeschädigung, Beleidigung, übler Nachrede, Störpropaganda gegen die Bundeswehr, das ist tatsächlich ein Tatbestand, und Erschleichen von Leistungen eingestellt. Ähnliche Entscheidungen gibt es von Strafverfolgungsbehörden aus Hamburg, München, Erlangen, Erfurt, Stuttgart, Bremen und anderen Städten. Die Berliner Polizei verzichte seit 2 Jahren weitestgehend auf Plakatkampagnen in Werbevitrinen im Nahverkehr. Plakate hingen ausschließlich in videoüberwachten Stationen hinterm Gleis, so die Soli-Gruppe Plakativ weiter. Auch die Bundeswehr habe von ihren Plänen Abstand genommen, den Tag der Bundeswehr in Berlin zu veranstalten. Die kontinuierlichen Proteste mit gefälschten Postern, Fake-Schreiben und anderem Kreativprotest scheinen Wirkung zu zeigen. Das iranische Mullah-Regime setzt seine harte Linie gegen den kurdischen Teil der Bevölkerung fort. Im Zentralgefängnis der Stadt Urmia sind in der vergangenen Woche 7 Gefangene exekutiert worden, unter ihnen war auch eine Frau. 6 Monate nach dem Beginn der Proteste im Iran hat Amnesty International außerdem Belege über Gewalt an Kindern vorgelegt, die während und nach den Protesten festgenommen wurden. Der Verein iranischer Flüchtlinge in Berlin, Pro Asyl und Landesflüchtlingsräte fordern einen Abschiebestopp und Solidarität mit den Protestierenden im Iran. In der Pressemitteilung heißt es, wir fordern einen sofortigen Abschiebestopp für Iran, ein Bleiberecht für bisher in Deutschland nur geduldete IranerInnen, die Anerkennung ihrer Fluchtgründe im Asylverfahren sowie die unkomplizierte Aufnahme von IranerInnen, die der Türkei und anderen Ersatzfluchtländern festsitzen.
Am 9. Oktober 2019 fand in Halle ein rechtsterroristischer Anschlag statt, bei dem aus antisemitischen, rassistischen und frauenfeindlichen Motiven 2 Menschen ermordet wurden. Dies war immer wieder Thema bei Korax und auch in den Antifa-Nachrichten. Der Prozess wie der Umgang mit dem Anschlag zeigten für viele, dass es einer weiteren Auseinandersetzung mit dem Thema bedarf. In Halle finden nun momentan die Bildungswochen gegen Rassismus statt und in dem Zuge gibt es eine Buchvorstellung, die genau dieses Thema behandelt. Vorgestellt wird dort der 2. Teil einer Buchreihe und dieser Teil heißt Der Halle-Prozess – Hintergründe und Perspektiven. Der 1. Teil der Buchreihe heißt Der Halle-Prozess – Die Mitschriften und vereint die kompletten Mitschriften des Prozesses. Geschrieben wurde dieser 2. Teil unter anderem von Christina Brinkmann, die uns erzählt, warum es neben den Mitschriften nun diesen 2. Band gibt.
Einen 2. Band, der quasi sich nochmal einzelnen Aspekten des Verfahrens widmet Und was ich sehr wichtig daran finde, ist, dass er das tut, aber immer darüber hinausgeht oder sehr oft darüber hinausgeht. Also ich glaube, ein Ansinnen, das wir hatten mit diesem Buch, ist auch zu sagen, das Gerichtsverfahren reicht nicht. Wir können uns nicht auf die deutsche Justiz verlassen, dass sie mit Antisemitismus, mit Rassismus, mit Frauenfeindlichkeit, ja, dass sie die bearbeitet, sondern es braucht gesellschaftliche Antworten, die weit hinausgehen über das, was in so einem Gerichtsverfahren passiert. Und deswegen war quasi die Idee, so einen zweiten Band zu machen.
Und diese gesellschaftlichen Antworten werden nach rechtsterroristischen Anschlägen in Halle wie auch in vielen anderen Städten oft vergeblich gesucht. So versammelt der Band auch Mitschriften eines Interviews, zum Beispiel mit Aftrax Ibrahim. Er war Nebenkläger im Prozess und wurde vom Gericht nie als Opfer des Anschlages anerkannt. Das hat oft strukturelle Gründe, wie er hier berichtet.
Die Richterin Ursula Mertens hatte Mitgefühl. Aber Mitgefühl, wenn sie sagt, ja, tut mir leid, das kann passieren oder das passiert, macht nichts. Mitgefühl ist nur, was man fühlt, was man sagen kann, aber das Urteil war unfair. Und wir als Ausländer, wäre er ein Ausländer, der Täter, dann hätten alle übertrieben. Aber jetzt, es ist so, dass wir, ich und Ismet, uns einfach als Ausländer fühlen, dass wir viele erlebt haben, der uns töten wollten. Das war eine große Geschichte und das kann man nie vergessen. Straßenverkehrsvergehen hat das bewertet, aber Kistuna war auch ein Opfer. Aber ich finde das einfach, dass er ein Ausländer war und keine Rechte hat. So es ist. Die deutschen Opfer gewesen waren, beziehungsweise wenn ich deutsch wäre, hätte ich meine Rechte bekommen, aber bis jetzt habe ich nichts bekommen. Das ist das Urteil finde ich auch unfair und das ist abgelehnt worden, einfach meine Verfahren und die Vernehmung war einfach unfair.
Aftax berichtet hier auch vom Kiezdöner. Der ist neben der Synagoge der zweite Tatort gewesen und auch Ismet Tekin wurde nicht als Opfer vor Gericht anerkannt. Das heißt in den meisten Fällen, dass es keine Entschädigung für die Opfer gibt, keinen Ausgleich und keine Anerkennung dafür, dass diese jetzt mit den Folgen der Tat leben müssen.
Weil es nochmal zeigt irgendwie, ja, ich glaube, was für Betroffene selbstverständlich ist, aber vielleicht für viele Menschen in ihrem Alltag durchrutscht, dieser Anschlag ist einfach überhaupt nicht vergangen. So die Folgen dieses Anschlags sind für viele Menschen immer noch präsent und reihen sich ein in alltäglich erfahrenen Rassismus. Und darüber spricht Aftax sehr deutlich in diesem Interview. Deswegen war uns das wichtig, das quasi reinzunehmen und auch nochmal darauf hinzuweisen. Ja, dieser erste Band quasi, diese Mitschriften aus dem Prozess, das hat manchmal ein bisschen was von so einem historischen Dokumentieren, als wäre die Sache irgendwie auch abgeschlossen. Und ich glaube, da gilt sehr stark eben dieses kein Schlussstrich. Und das ist gar nicht unbedingt eine willentliche Entscheidung, sondern einfach eine Realität, in der wir leben, dass es keinen Schlussstrich gibt. Das ist quasi eine Perspektive. Das Buch endet mit diesem Interview mit Aftax, wenn man es jetzt von vorne bis hinten durchliest. Und es beginnt mit einem anderen Aspekt, den ich sehr relevant finde, nämlich quasi auch diese Tat als eine sogenannte Botschaftstat zu erkennen. Also eine Tat, die gezielt auch zum Beispiel migrantische, postmigrantische Communities verunsichern, verängstigen soll. Und wir haben da einen Beitrag reingenommen, der auch schon mal veröffentlicht war im Korax, in der Korax-Programmzeitung und online im Transit-Magazin, nämlich von Reem, die auch verschiedene Stimmen gesammelt hat von Personen, migrantisierten Personen in Halle, die darüber schreiben, darüber sprechen, wie sie diesen Tag des Anschlags erlebt haben oder was sie dort erleben mussten. Und Reem selbst schreibt darüber, wie quasi sich auch nochmal der institutionelle Rassismus der Ausländerbehörde in Halle am 9. Oktober sehr deutlich zeigt. Und wir finden es wichtig, quasi, dass dieser Beitrag auch das Buch eröffnet, weil er auch nochmal zeigt, welche Bandbreite, ist irgendwie fast schon ein zynisches Wort in dem Kontext, an Betroffenheit es quasi gibt und wie viele Menschen in dieser Stadt leben, die ja auch auf diese Weise dann auch durch ein Behördenverhalten an diesem Anschlagstag traumatisiert wurden und beeinflusst wurden. Und darüber hinaus gibt es noch zwei weitere Beiträge von Überlebenden des Anschlags, von Sabrina und von Rebecca Blady. Sabrina Slipchenko und Rebecca Blady, beide waren in der Synagoge und haben dort eigentlich Yom Kippur gefeiert, den Anschlag dort überlebt. Und Sabrina schreibt quasi über diese Frage der Zeuginnenschaft, des Zeugnisablegens, auch des Worterhebens, also reflektiert, wie ich finde, sehr klug über diese Situation des Sprechens, des Öffentlichsprechens als Überlebende dieses Anschlags. Und Rebecca Blady schreibt in ihrem Beitrag über etwas, das sie auch schon sehr prägnant formuliert hat in ihrer Aussage vor Gericht, nämlich über die transgenerationelle Erfahrung bzw. Traumaweitergabe und wie quasi dieser Anschlag in Halle 2019 zu verknüpfen ist mit Erfahrungen der Shoah, der antisemitischen NS-Verfolgung.
Das Buch Der Halle-Prozess, Hintergründe und Perspektiven ist also ein mutiger Versuch, Zeugnis der Tat des rechtsterroristischen Anschlags in Halle, seiner Auswirkungen und auch seiner Bedingungen zu sein. Er wird nun in Halle vorgestellt und zwar am 23. März. Das ist heute der Donnerstag und das Ganze findet von 19 bis 21 Uhr im Literaturhaus in Halle in der Bernburger Straße 8 statt.
Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei und nach zwei Impulsvorträgen soll es eine Diskussionsrunde darüber geben, wie sich struktureller Rassismus der deutschen Behörden am Tattag in Halle gezeigt hat und welche Kontinuitäten in der unzureichenden Rechtsprechung gegen rechte GewalttäterInnen in Sachsen-Anhalt sich im Urteil gegen den Attentäter von Halle zeigen. An dieser Stelle wollen wir an Opfer rechter Gewalt erinnern. Diese Erinnerung führen wir auch in den kommenden Wochen weiter. Über das ganze Jahr hinweg möchten wir an all jene Menschen erinnern, von denen man weiß, dass sie durch rechte Gewalt zu Tode gekommen sind. Informationen übernehmen wir dazu unter anderem von der Amadeo-Antonio-Stiftung, aber auch von der Opferberatungsstellen und weiteren antifaschistischen Gruppen und Initiativen.
Wir erinnern an Willy Work. Am 25. März 2001 wurde der 38-jährige Willy Work von Neonazis vor einer Diskothek in Milzau brutal zusammengeschlagen. Drei Tage später erlag er seinen Verletzungen. Da Willy Work einige Monate vor dem Angriff den 19-jährigen Haupttäter wegen unterlassener Hilfeleistung bei einem Verkehrsunfall angezeigt hatte, vermuteten die Behörden kein politisches Motiv. Die Jugendkammer des Landesgerichts Halle bewertete die Motivation der Täter anders. Am 13. November 2001 wurden die fünf Angeklagten wegen Mordes und Beihilfe zum Mord zu Strafen zwischen 4 und 8 Jahren Haft verurteilt. Obwohl Willy Work in der Landesstatistik als Todesopfer rechter Gewalt auftauchte, wurde er im Verfassungsschutzbericht nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Jana G. Am 26. März 1998 wurde die 14-jährige Jana G. von einem rechten 15-Jährigen in Saarfeld erstochen. Diesen Verletzungen erlag Jana G. noch am selben Tag. Sie und der Täter kannten sich durch die gemeinsame Schulzeit. Jana G. fühlte sich der linken Szene zugehörig, der Täter bewegte sich in rechten Kreisen. 2 Jahre zuvor habe der Täter Jana G. einen Liebesbrief geschrieben. 6 Monate vor der Tat beschimpfte Jana G. den Angreifer als Scheiß-Fascho. In dem Liebesbrief sahen weite Teile der medialen Öffentlichkeit damals das Tatmotiv. Im Oktober 1998 wurde der Täter durch das Landesgericht Gera wegen Totschlages zu 5,5 Jahren Jugendstrafe verurteilt. Trotz der Zugehörigkeit zur rechten Szene des Täters ist Jana G. vom Landesgericht Gera nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Fred Blank. Am 26. März 2001 wurde der 51-jährige Fred Blank von zwei Neonazis in Grimm in seiner Wohnung ermordet. Vor der Tat verlangten die Täter Geld von Fred Blank. Anschließend traktierten die beiden Täter Fred Blank in seiner Wohnung mit Fäustschlägen und Fußtritten. 2001 verurteilt das Landesgericht Stralsund die beiden Täter wegen versuchter Erpressung und Totschlages zu Haftstrafen zwischen 4 und 7 Jahren. Obwohl der 21-jährige Angreifer unter anderem wegen Körperverletzungsdelikten und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vorbestraft war, wird ein rechtsextremer Hintergrund der Tat von der Staatsanwaltschaft von Anfang an ausgeschlossen. Fred Blank ist vom Landesgericht Stralsund nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Ju San Pham. Am 27. März 2011 wurde der 59-jährige Ju San Pham in Neuss von zwei Neonazis ausgeraubt und später verfolgt und ermordet. Die drei Männer hielten sich gemeinsam in einer Unterkunft für Wohnungslose auf. Ju San Pham verließ nach dem Raub diese Unterkunft und wollte sich in der Nähe einen Ort zum Schlafen suchen. Die beiden Täter folgten ihm wenige Stunden später und schlugen auf ihn ein. Die Täter hatten Verbindungen in die Neonazi- sowie Hooligan-Szene und tätigten rassistische Aussagen vor Gericht. Trotzdem wurde die Vertuschung des Raubes als Hauptmotiv für die Tat festgestellt. Die Täter wurden zu 9 Jahren Haft und 9,5 Jahren Jugendstrafe verurteilt. Ju San Pham wird von der Bundesregierung nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Thomas Schulz. Am 28. März 2005 wurde der 32-jährige Punk Thomas Schulz an einer Dortmunder U-Bahn-Station von einem Neonazi erstochen. Thomas Schulz und seine FreundInnen wollten feiern gehen, als sie an der U-Bahn-Station auf den Täter trafen. Dieser war anerkanntes Mitglied der Dortmunder Neonazi-Szene. Im Laufe einer Auseinandersetzung mit der Gruppe stach der Täter auf Thomas Schulz ein, der später im Krankenhaus an seinen Verletzungen erlag. Obwohl der Täter das Messer im Unterarm seiner Jacke versteckt hatte, ging das Gericht nicht von Heimtücke aus und schloss außerdem ein politisches Tatmotiv aus. Der Täter wurde zu einer Jugendstrafe von 7 Jahren verurteilt. Thomas Schulz wird von der Bundesregierung nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt.
Zum Abschluss der Antifa-Nachrichten hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. Im Rahmen der Wochen gegen Rassismus gibt es momentan viele spannende Veranstaltungen. Das Programm und Veranstaltungen in eurer Nähe findet ihr unter stiftung-gegen-rassismus.de. Am Samstag, den 25. März, gibt es zum Beispiel in Leipzig eine Stadtführung, die unterschiedliche Ereignisse der Machtübertragung an die Nationalsozialisten im Jahre 1933 im Stadtbild verortet. Beginn ist um 11 Uhr auf dem Simsonplatz vor dem Bundesverwaltungsgericht. In Berlin findet am Samstag eine Demonstration zum Neukölln-Komplex an der alten Dorfschule in Alt-Rudow 60 statt. Immer wieder waren Rudow und das südliche Neukölln in den vergangenen 2 Jahren Ziel von rechtsextremistisch motivierten Straftaten. Ab 11 gibt es eine Kundgebung vom Bündnis Neukölln mit dem Titel Rudow empört sich. Die Demo beginnt um 12 Uhr. Am Sonntag gibt es in New York, Britannien, in Berlin eine offene Versammlung unter dem Titel Der Preis ist heiß gegen Inflation für die soziale Revolution in Vorbereitung auf den revolutionären 1. Mai in Berlin. Die Versammlung findet in Deutsch und Englisch statt, Beginn ist 14 Uhr. Am Dienstag, den 28. März, findet eine solidarische Prozessbegleitung und die Kundgebung Brownie bleibt vor dem Amtsgericht Neukölln statt. Dort soll ein Prozess zur Räumung des Hausprojekts Brownie stattfinden. Der Termin wurde schon mehrfach verschoben, es kann sich also lohnen, noch einmal zu prüfen, ob die Verhandlung wirklich stattfindet. In Berlin könnt ihr im Haus der Nachbarschaft außerdem einen Vortrag zum Thema Antiziganismus, Geschichte und Gegenwart eines unterschätzten Rassismus besuchen. Ab 17.30 Uhr wird es Abendessen geben und 18 Uhr beginnt der Vortrag mit anschließender Diskussion. Im Neuen Schauspiel Leipzig gibt es am Dienstag einen Vortrag zum Thema rechte InfluencerInnen als Werbekörper ihrer Ideologie. Die Soziologin Viktoria Rösch forscht zu den medialen Praktiken rechter Influencerinnen und ist Mitglied im Netzwerk Feministische Perspektiven und Interventionen gegen die extreme Rechte FEMPI. Beginn im Neuen Schauspiel ist 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Am Mittwoch, den 29.03., findet im Cafetisch in Neukölln ab 19 Uhr einen Vortrag mit anschließender Diskussion zu Perspektiven auf die aktuellen Streiks in Krankenhäusern in Großbritannien und Germany statt. Die Veranstaltung We Strike Because We Care findet auf Englisch statt. Eine Flüsterübersetzung wird angeboten. Das waren die Antifa-Nachrichten für Donnerstag, den 23. März. Passt auf euch auf und bleibt stabil.